Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor diese Audiodoku beginnt, möchte ich mir ein, zwei kurze Worte vorab erlauben. Zuallererst schön, dass ihr hierher gefunden habt in den Podcast-Feed von Okay Cool, dem journalistischen Podcast-Magazin, das ich, Dom Schott, vor rund 4 Jahren gegründet habe. Diese Doku, die gleich beginnen wird, wurde nicht von Anfang bis Ende konzipiert und durchgeplant, wie es eigentlich üblich ist. Stattdessen entwickelte sie sich dynamisch. Alles begann mit Neugier und einer Frage, die ich mir gestellt hatte. Danach folgte ich den roten Fäden, die sich während meiner Recherchen auftaten und die mich zu ganz unterschiedlichen Orten und Gesprächen führten. Ohne dabei eine besondere Dramaturgie oder möglichst spannende Wendungen erzwingen zu wollen. Ich schaute einfach mal, was so passiert. Diese Doku dokumentiert diese Recherchereise, von der ich zu Anfang selbst nicht wusste, wie, wo und bei wem sie enden würde. Ich danke den über 800 Steady-Supportern von Okay Cool, die all das hier überhaupt erst möglich gemacht haben. Und nun viel Spaß. Es ist ein Dienstagabend, aber es ist gleichzeitig auch einer dieser Abende. Ich sitze zu Hause vor meinem Bildschirm, müsste eigentlich arbeiten, aber kann mich einfach nicht konzentrieren. Mir geht's nicht so gut. Ich bin traurig, niedergeschlagen, fühle mich antriebslos, hab irgendwie keine Lust auf gar nichts. Ich kenne das schon, wie viele Millionen andere Menschen in diesem Land auch. Es sind die Symptome meiner Depression, die mich seit vielen Jahren begleitet, meist nur hintergründig, selten, aber auch so aufdringlich wie an diesem Dienstagabend. Dank einer sehr guten Therapie weiß ich, wie ich mit dir umzugehen habe, welche Fragen ich mir jetzt stellen müsste, um mit den Symptomen gut umzugehen. Aber heute ist mir einfach nicht danach. Stattdessen will ich mich ablenken, ausnahmsweise, und öffne Steam, wo tausende Spiele bereits auf mich warten. Auf dem Weg zu meiner eigenen Spielebibliothek komme ich am Shop des Online-Marktplatzes vorbei. Mein Blick bleibt am Suchfeld hängen und ich werde neugierig. Neugierig, welche Spiele da wohl erscheinen, wenn ich einfach nur ein Schlagwort eintippe. Und zwar Depressionen. Hunderte Ergebnisse tauchen vor mir auf. Einige Spiele kenne ich, die Klassiker. Gone Home, Depression Quest, Neverending Nightmares. Ich klicke willkürlich auf die Suchergebnisse der 7. Seite und ein ungewöhnlicher Spieletitel springt mir ins Auge. Wait, life is beautiful. Warte, das Leben ist schön. Die Screenshot-Galerie zeigt ein grobes Pixelmännchen in grober Pixelwelt in klassischen Alltagssituationen. Beim Spaziergang, beim Café mit Freunden, beim Päuschen mit Aussicht am Rande einer Kleinstadt. Die Spielbeschreibung dieses Titels, der vor 4 Jahren im Jahr 2020 erschien, füllt diese Eindrücke mit Sinn. Und ich zitiere: Wait, Life is Beautiful ist ein Psychothriller über Selbstmord, beruhend auf einer persönlichen Erfahrung, über die Suche nach dem Sinn des Lebens und dessen Verlust beim Versuch, sich selbst und anderen zu helfen. Und über ein selbstbestimmtes Leben. Denn das Leben ist schön. Oder nicht? Ich lese weiter und erfahre, dass das Spiel des Entwicklers, der sich nur Dramatic Music Plays, dramatische Musik setzt ein, nennt, autobiografisch zu sein scheint und von Erfahrungen inspiriert wurde, die der Macher selbst erlebt hat. Das macht mich neugierig. Ich will mehr erfahren über diese Hintergrundgeschichte und warum sich der Entwickler dazu entschieden hat, seine scheinbar schmerzhaften und schwierigen und so persönlichen Erfahrungen in ein Spiel zu packen. Einsehbar für alle, kritisierbar für alle. Nach kurzer Suche finde ich die Mail des Entwicklers und schreibe ihm, dass ich sein Spiel entdeckt habe und gerne mit ihm darüber sprechen möchte. Während ich auf seine Antwort warte, kaufe ich mir sein Spiel für knapp 4 Euro und schaue mir das Ding etwas genauer an. Auf eine Weise fühlt sich dieses Spiel genauso roh an, wie es auf den Bildern wirkt. Ich spiele als gelangweilter, vom Job unterforderter junger Mann, der sich durch seinen Alltag schleppt und abends einen Spaziergang über eine große Brücke macht. Dort trifft er Nacht für Nacht auf Menschen, die sich ihr Leben nehmen und von der Brücke stürzen wollen. Wir können sie nun ansprechen, in ein Gespräch verwickeln, herausfinden, was sie bedrückt und schlussendlich womöglich sogar vor dem tödlichen Sprung abhalten. Das ist schwer, nicht nur wegen der ernsten Situation, sondern auch, weil unsere Hauptfigur in seinen Antwortmöglichkeiten immer wieder droht, in Ironie und schwarzen Humor auszubrechen. Ein Schutzschild zwischen sich und der lebensbedrohlichen Lage anderer. Nachts, nach den Begegnungen auf der Brücke, suchen ihn dann die Albträume heim, Minispiele, die wir erneut wiederum kaum gewinnen können, bis dann der Rhythmus des Arbeitsalltages und der Brückengespräche erneut beginnt. Es ist ein bedrückendes Spiel, roh in seiner Präsentation, in seiner Bedienung, in seinen Geschichten. Über 200 Rezensionen versammeln sich auf der Steam-Seite des Spiels, ein Großteil von ihnen voller Lob und Dankbarkeit, dass dieser Titel existiert und zum Nachdenken über den Wert des Lebens anrege. Einige andere bemängeln die technische Rohheit oder auch den Humor der Hauptfigur als Abwehrreaktion, der als unangemessen und erzwungen wahrgenommen wird. Mir gefällt es, auch weil es uns in eine undankbare und schwierige Position bringt, zum vermeintlichen Lebensretter macht, der Gespräch um Gespräch nur noch mehr Ballast auf sich nimmt. 2 Tage später treffe ich den Entwickler von Wait, Life is Beautiful zum Interview. Vor mir sitzt Egor, etwa in meinem Alter, Ende 20, Anfang 30, Wikingerfrisur, lange Haare, an den Seiten kahl rasiert, blond, etwas schüchtern. Ein sympathischer Typ, der mich schon via Mail vorwarnte, dass sein Englisch nicht besonders gut sei, womit er nicht recht behalten sollte. Er sitzt auf der Bettkante in einem kleinen Zimmer, spricht zu mir in seinen Laptop, hinter ihm auf dem Bett, beobachtet seine Katze, uns beide aufmerksam.
Yes, sorry.
Die Bildqualität ist gestochen scharf, obwohl er mich aus einem unwirtlichen Gebiet heraus kontaktiert. Ein kleines Städtchen am äußersten westlichen Rand Russlands in der Nähe der Grenze zu Finnland. Ich derweil sitze 2 Tage nach meinem Einzug in meiner neuen Wohnung in Hamburg. Der Schreibtisch steht erst seit 2 Stunden. Im Hintergrund ist bei mir sonst nur eine nicht angeschlossene PlayStation und ein Haufen Kartons zu sehen, sonst nichts. Da müssen wir beide erstmal schmunzeln, bevor das Interview dann so richtig beginnt. Zuallererst möchte ich Egor etwas besser kennenlernen, bevor ich zu seinem Spiel komme und frage ihn, wie er eigentlich Spieleentwickler geworden ist, wann diese Idee zum ersten Mal in seinem Kopf aufploppte, Spiele zu entwickeln. Und die Antwort auf diese Frage führte ihn zurück in seine Kindheit.
I think I always want to be like a game developer. You know, I think I have memories from not like early childhood, but from my school days when I was wandering in bookstores because I'm not that old, but kind of old when, you know, engines were not that spread and easy to use like right now. So, you know, I was wandering in bookstores and I saw these fascinating books, how to write games, how to make games, and they were about mostly about how to create your own age engine or something like that. And books were kind of expensive, so I begged my mom, please buy me one, and she said no. And I think it's all right because probably for the better, you know. Mm-hmm. For like I think 13 years old teenagers, it was a bit too hard for me, and probably I would give up at some point. So yeah, and but this idea, I thought about it since then. I think since 13 years old, and mm-hmm. I just wanted to do something. You know, I don't know. I just tried things in university, you know, like Unreal Engine, Unity, just try some things. I just wanted to do some art, at least something. And I have few prototypes, etc. And this is Wait, Life is Beautiful is actually my, I can say, first game.
Oh,
and
really?
Yeah. And before that, I just tried things.
Wait, Life is Beautiful ist also Egors erstes richtiges Spiel. Und das finde ich beeindruckend. Heute ist er übrigens nicht Fulltime Indie-Entwickler, sondern arbeitet tagsüber bei dem recht großen Entwicklerstudio Unfrozen, die zuletzt das Spiel veröffentlicht haben, Eratus, Lord of the Dead, ein Dungeon-Crawler, den ich tatsächlich privat ganz gerne spiele. Lustig, wie sich da irgendwelche Kreise hier in diesem Gespräch schließen. Naja, das nur am Rande. Er ist also fest angestellt und macht nach Feierabend seine eigenen Indie-Projekte. Danach komme ich schon zur großen Frage, warum gibt es eigentlich Wait, Life is Beautiful? Was hat den Entwickler dazu inspiriert, ein solches Spiel zu machen?
Well, you know, there is a mix of reasons, actually. First of all, I saw a local short film. Mm-hmm. It was very nice, and I completely stole my idea. But it was a short movie about a guy who sometimes... he's some sort of worker, like doing something in the city, you know, like repairing stuff. And sometimes he helps people who try to commit suicide. But it was comedy, you know, with dramatic flavor, I can say. And it was so good and it was so creative. So I think, whoa, it's a really good idea. And after that, my friend actually invited me to participate in Game Jam. And Game Jam was, theme of Game Jam was Deadly Sins. And I thought, hey, this is kind of the thing. Obviously, suicide is not like actual Deadly Sins, but out of 9, but it is not very nice thing to do if you are chasing your religion, I think so. What? So this is, I think, yeah, I'm doing that. And also, I think I was, I can say some sort of dark thoughts for a long time. And I can say what after completing this game, I felt way better. You know, it was my little journey.
Yeah. So it was a game you did for yourself in the first place?
Yes, yes. Oh, okay. I just, as I said, I was prototyping things. I just trying to learn things. I have no idea how to do stuff at all. You know, I just, I have to learn how to draw. You know, like this pixel art is completely made by me, and programming, scripting is all done by me. And I was in looking for something, and I saw all this stuff. And you know, Game Jam is always like a good starter for things. You know, you just go try things. If your idea is kind of okay, if it's working, so you're using it. And this is how I started, and I made prototype. It was 2 weeks game jam, so it wasn't very bad. And I think it's not so bad. At least I enjoyed it. You know, I can say what I'm an artist, and I think what I try to create art mostly for me, just for I'm like main critic, right? I want to enjoy it. So Back then I thought it's interesting. I was really interested in doing something like that. And this idea and this theme is really resonated with me. I don't think I personally was that much committed to commit suicide, but I have like few dark years, so everything lines together, and I think I'm doing it. And I made this prototype, and I thought it's good, and I continue to do it for a few years, yeah.
Wir erinnern uns zurück an die offizielle Spielbeschreibung auf Steam. Dort steht, dass Wait, Life is Beautiful eine große Hilfe für Igor, den Entwickler selbst, war, eine persönliche Krise zu überwinden. Und das möchte ich natürlich auch erfahren. Und deswegen frage ich ihn, wie hat ihm denn nun dieses Spiel tatsächlich geholfen? Lag es daran, seine Ereignisse kreativ verarbeiten zu können oder doch an etwas ganz anderem?
I believe I even have few dialogues about that in game, but you know, one of the not main reason, but one of the reasons why people can be depressed is we have no purpose, right? Like we live in this pretty good century when you don't have to, you know, hunt mammoths, right? You just go to store, buy food, and etc. Just and because of that, you have to, I don't know, find some reasons for you to live. I think so. And you know, after completing Wait, Life is Beautiful, and after releasing it, I thought, yeah, I can do things. I felt some sort of completion in me. You know, like, okay, probably this is not best thing in the world, but still I proved to myself what I'm capable.
Nicht unbedingt das Spiel selbst, also, sondern vor allem die Tatsache, dass er es geschafft hatte. Dass er es geschafft hatte, ein komplettes Spiel ganz alleine zu entwickeln und zu veröffentlichen, das führte ihn vor Augen, dass er eben doch einen Wert hat, dass er etwas erreichen kann, dass er Erfolge feiern kann. Und das letztendlich half ihm aus seiner persönlichen Krise. Sehr spannend und, wie ich finde, auch eine überraschende Antwort. Wir unterhielten uns noch lange über seine Arbeit, über seine Pläne für die Zukunft und über seine neuen Projekte. Ein zweites Spiel, über das er noch nicht allzu viel verraten wollte, ist zum Beispiel bereits in Entwicklung. Und während dieses Gesprächs, das wir beide noch weiterhin führten, erwähnte Igor immer wieder ein besonderes Spiel als seine Inspiration, als Vorbild, als sein Lieblingsspiel, nämlich The Cat Lady. Die Begeisterung über The Cat Lady verstehe ich gut. Erst vor 4 Jahren holte ich diesen Titel hier bei OrkiCool nach, viele Jahre nach dem ursprünglichen Release 2012. Ja, 2012, vor über einer Dekade, erschien dieser Titel, der heute als Klassiker in der Welt der Spiele über mentale Gesundheit gilt. Diesen Status erlangte The Cat Lady wegen seiner Geschichte, seiner ungewöhnlichen Inszenierung und weil es 2012 kaum etwas Vergleichbares da draußen gab. Dazu gleich mehr. The Cat Lady dreht sich um eine ungewöhnliche Spielheldin, damals wie heute. Es ist die Geschichte von Susan Ashworth, einer 40-jährigen Frau, die isoliert von Familie und Freunden um ihr eigenes Leben kämpft. In Therapiesitzungen, einer Tagesklinik, einem alten Apartment, vor dem Spiegel. Es ist ein düsteres, gruseliges Spiel, das mehr als einmal seine Geschichte mit unerwarteten Seitenschritten in die Welt des Horrors garniert und verstörende Bilder zeigt, die weder vor extremer Gewalt, Belästigung noch Bodyterror zurückschrecken. Entwickelt wurde dieses Spiel im Alleingang von Remigiusz Michalski, ein Pole, der bis heute viele weitere Horrorspiele entwickelt hat, die in der Nische erfolgreich, aber nicht mehr an den umwälzenden Erfolg von The Cat Lady anknüpfen konnten. Nachdem Egor mir erzählt hatte, dass Wait, Life is Beautiful ein für ihn sehr persönliches Projekt war, das ihm half, seine eigene Depression zu überwinden, fragte ich mich, ob auch Remigius mit seinem Spiel eine ähnliche Geschichte verband. Also schrieb ich ihm eine Mail und lud ihn zum Gespräch ein. Noch am gleichen Tag erhielt ich eine Antwort und seine Zusage. Ziemlich aufregend. Wir treffen uns kurz darauf zum Interview, allerdings blind, denn Remigiusz hat keine Webcam. Während er zu mir spricht, irgendwo in Polen, höre ich im Hintergrund Baby schreien und Vogelzwitschern. Bevor wir zu irgendeiner Frage in unserem Interview kamen, wollte ich ihm vor allem erst einmal sagen, wie sehr ich mich freute, dass er sich die Zeit genommen hatte, mit mir zu sprechen. Immerhin ist er der Entwickler eines wirklich bekannten und erfolgreichen Spiels, das einen ganzen Trend losgetreten hat, zumindest in meiner Beobachtung damals, 2012. Und das war seine Antwort, die später einmal noch sehr wichtig werden würde. I'm thrilled to have you here.
Thank you so much. I think I'm probably more nervous because you talk to people all the time.
Yeah.
And I'm just sitting here alone in front of my computer making games every day. I don't talk to people very much. So it's always a bit of an unusual situation for me, especially since I don't really think I have very strong opinions on things. I tend to be, you know, I just make stuff up and if people like it, that's good. And, you know, I don't really have any words of wisdom to share with the world.
Yeah, we will see about that. Ja, und das werden wir tatsächlich. Wir werden dann noch merken, inwiefern unser Entwickler hier doch die ein oder andere starke Meinung mit sich herumträgt. Zuallererst einmal ging es um etwas ganz anderes aber. Zuallererst interessierte mich auch bei ihm, wie er eigentlich in die Spielebranche hineingekommen ist. Und das war seine Antwort, die tatsächlich unerwartet ausfiel.
Well, as my Twitter bio would suggest, I have been making games for 40 years now, but for the first 25 only in my head, I guess. I did a lot of normal stuff before I went that game dev path full time. I emigrated to England from Poland when I was 20, and I would pick up a lot of just odd jobs. You know, I worked in a hospital, in care homes, in hotels, and while I was doing that, I always had that dream in my head that one day I could maybe make video games. And yeah, I would work on them in my spare time, trying to create something that you know, that I found interesting, something that a game that I would like to play myself. And it finally happened. The first game didn't really sell that well. I only sold probably 65 copies or something, but it's a process. You have to gradually get better at what you do and climb to the top. I mean, I'm not at the top whatsoever, but one day maybe I will be.
Meine erste Frage dreht sich um die ungewöhnliche Protagonistin Susan, die 40-jährige Frau, die als Spielfigur damals wie heute eine ungewöhnliche ist. Und da habe ich erst mich und dann ihn gefragt, was es denn damit auf sich hat.
I think back then it was always would be a normal thing to have your game character, your protagonist, your hero to be someone strong, someone powerful, someone beautiful. And I actually got this idea to create a character that is not only middle-aged, but is sort of depressed, not the most attractive looking, just like an everyday kind of person character. I got this from, and I know this is a bit weird, but I got this idea from playing Metal Gear Solid 4, which was about this old snake who had like a white mustache, his hair was gray, and I thought, how cool is this that we have this different kind of protagonist here? And you know, I thought maybe I'll push it a step further, and we'll just have like a depressed middle-aged lady be the hero in this story. And you know, I was just trying to come up with something original, something new. And it turned out people loved Susan. I think out of all the characters I've created over the years, Susan is the most beloved one and always will be.
Wie Susan als Charakter also entstand, das habe ich jetzt verstanden. Ein Gegenentwurf zu den damals klassischen Bildern von Helden und Heldinnen in Spielen. Aber was mich nun interessierte, war, woher nahm er eigentlich die Inspiration zu dieser Figur? Warum ausgerechnet eine 40-jährige Frau, die diesen schwierigen Kampf mit sich und ihrer mentalen Gesundheit ausfechtet? Und diese Frage stelle ich ihm und mutmaße, bevor ich ihn zu Wort kommen lasse, ob es denn irgendetwas mit seiner damaligen Lebenssituation vielleicht zu tun gehabt haben könnte, dass er in seinem Umfeld eine solche Frau hatte, die ihn inspiriert hat zu diesem Spiel, oder wie er sonst auf diese Idee gekommen ist.
It kind of connected with my life, with the jobs I did at the time and the life I lived. The big theme of Cat Lady is obviously depression, and that's why so many people connected with it so much, because it turned out there's a lot of people feeling that way, and they don't always talk about this, but when they found this game, they realized, you know, they can talk about it, and it's nothing to be ashamed of, nothing to be scared of. I never suffered any mental illness myself. I never had problems with depression. The knowledge that I based the game on was purely from observation, from working in medical profession, and you know, just observing friends and family who have struggled with it. That was actually a big turning point for me when someone close to me suffered from it. I learned a lot about depression, but not firsthand. It was all a secondhand experience, and also a way for me to deal with it, because depression affects not just the person that's sick, it affects people around them as well, in many, many different ways.
Er selbst war also, im Gegensatz zu Igor bei Wait, Life is Beautiful, nie selbst betroffen von den Themen, die er in seinem Spiel darstellt. Und deswegen fragte ich mich und ihn, hat er denn jemals Sorge gehabt, irgendetwas falsch damit zu machen, mit der Darstellung dieser Themen?
No, because I only assumed that maybe 70 people will play the game again. I didn't think it would be as successful as it was. I would write little notes at work, what I would do next in the game, you know, like little puzzles, in tiny little pieces of paper hidden in my pocket. Sometimes I would like hide in the corner where my boss wouldn't see me. And whenever I had a good idea, I would just note it down. I didn't expect people would really pay so much attention to it, and that it would change, literally change a lot of people's lives.
Die geringe Erwartungshaltung an das Feedback der Menschen da draußen und überhaupt die Anzahl der Menschen, die dieses Spiel jemals spielen würden damals, die ermutigten ihn also dazu, ein Spiel zu machen über ein Thema, mit dem er selbst erst einmal gar keinen direkten Kontakt hatte. Stattdessen wurde er inspiriert von den Geschichten und den Schicksalen seiner Freunde und der Menschen in seinem direkten Umfeld, was mich darüber grübeln ließ, ob er denn anschließend, als das Spiel The Cat Lady dann fertiggestellt war, es auch diesen Freunden dann mal vorgestellt hatte, die ihn zu diesen Geschichten inspiriert haben. Und das war seine Antwort.
Yes, but she is not a gamer. So she was, I mean, she watched it on YouTube, really. The person we're talking about here is currently my wife and has been in a relationship with me for over 20 years now. But she was angry with me for using her story as a, well, it's not, it wasn't like the whole backstory of Susan the Cat Lady is nothing like her story, but she was angry, but in a playful way, you know, like she never really felt that I did something wrong. It was just her being herself.
Und an dieser Stelle hier betreten wir nun einen besonders interessanten und für mich auch überraschenden Seitenpfad dieses Interviews. Wir gelangen, der Entwickler von Cat Lady und ich, in diesen Seitenarm unseres Gesprächs, den ich eben schon angedeutet habe, als ich ihn frage, ob er damals, als dieses Spiel dann erschienen ist, nicht doch ein wenig aufgeregt war. Klar, er hatte schon gesagt, mit vielen Spielerinnen und Spielern, Käufern, Käuferinnen hatte er gar nicht gerechnet und trotzdem fragte ich mich und ihn, ist man da nicht trotzdem nervös, wenn man ein Spiel konzipiert über eine mentale Erkrankung, über verschiedene mentale Probleme und dann auch noch dazu eine Hauptfigur erstellt, die so ungewöhnlich damals war, damals wie heute? Und das hier war seine Antwort.
I wasn't then, because back then, when I was relatively unknown, it wouldn't matter either way. And also, back then, people didn't get so heated up in discussions about things. Like, there wasn't so much hate. Like, whenever someone did something that, you know, that people wouldn't like, they wouldn't crucify you for it. You know, like, nowadays, you can upset so many different people by saying some things. Back then, it was just an opinion, somebody's point of view. It was very different, I think, 10 years ago.
Ja, und plötzlich hatte ich das Gefühl in diesem Interview, dem klassischen, früher war alles besser oder zumindest freier von aufgeladenen Diskussionen-Argument gegenüberstehe. Und deswegen, um ganz sicher zu gehen, fragte ich noch einmal nach und wunderte mich laut, ob es nun in seinen Augen damals einfacher war, Spiele zu veröffentlichen, die sich sensiblen Themen nähern als heute.
I think it is, because people have expectations. People assume that I will talk about certain topics in certain ways. It's not really just about me, but all creators, I think. We are all sort of constrained by what we can say and what we can't say. I think it's always at the back of my mind that I have to be careful what I say. But at the same time, I am a bit of a rebel and I try to be brave and just, you know, speak my mind. I try not to base my decisions on what people expect. It's just a bit harder because I'm more self-conscious and more aware of the fact that people are listening to me. Like when you think people don't give a damn about what you say, it's easier to say radical things. If you know there's like thousands of people out there waiting for what you're gonna say, it's a different kind of feeling.
Die Worte von Remigiusz überraschten mich und brachten mich zum Nachdenken. Ich war immer beeindruckt von Entwicklerteams gewesen, die Spiele über mentale Gesundheit veröffentlichten, wegen ihres Muts, Produkte auf den Markt zu werfen, die nicht klassische Spaßunterhaltung sind, sondern oftmals ernst, düster, deprimierend, entgegen aller Markttrends geraten. Ich bewunderte also oft diese Spiele wegen ihres Mutes, das Risiko eines wirtschaftlichen Misserfolgs einzugehen, um ihre Geschichte zu erzählen. Im Gespräch mit dem Entwickler von The Cat Lady lernte ich nun noch eine weitere, ganz andere Art von Mut kennen, die es offenbar braucht, um diese Spiele zu entwickeln. Den Mut, sich selbst mit seinen Geschichten verwundbar zu machen und den Mut, das Risiko einzugehen, in einen Shitstorm zu geraten, der von Spielern und Spielerinnen ausgeht, die von dem Medium bunte Spielspaßunterhaltung einfordern oder auf der anderen Seite, die jeweilige Herangehensweise an dieses Themenfeld kritisieren. Für Entwicklerteams, die trotzdem ein Spiel über mentale Gesundheit veröffentlichen wollen, scheint es nicht anders zu gehen, als ihren Mut zusammenzunehmen und dieses Risiko also einzugehen. Einen anderen Weg allerdings gibt es doch noch. Und den hat erst letztes Jahr ein kleines deutsches Entwicklerteam erfolgreich beschritten. Mai 2023 veröffentlichten Kerstin Schütt und Verena Hetsch, die in Berlin das Studio Twisted Ramble gegründet haben, ihr Spiel Duro, About Mole Rats and Depression. Ein Spiel also über Graumulle und Depressionen. Es ist ein Puzzle-Plattformer, in dem wir Thuli, einen jungen Graumull, auf seinem Abenteuer durch eine fantasievolle Welt begleiten, die wie handgebastelt inszeniert wird. Dieses Spiel hat einen besonderen Twist. Auf seiner Reise wird Thuli von Beel begleitet, einem kleinen schwarzen Wesen, das sinnbildlich für die Depression steht, mit der sich Thuli sein Leben lang schon auseinandersetzen muss. Und Beel tut alles, um dem Graumull das Leben schwer zu machen. Er frisst Gegenstände und Items auf, sabotiert Schalterrätsel und hält uns ganz schön auf Trab. Thuli muss nun immer wieder Wege finden, das Verhalten von Beel auszunutzen und sich mit seiner Anwesenheit zu arrangieren, um sein Abenteuer fortsetzen und schließlich beenden zu können. Für dieses ungewöhnliche Spielprinzip und der dahinterliegenden Botschaft wurde Duro als bestes Serious Game vom Deutschen Computerspielpreis 2024 nominiert. Ich hatte damals das Spiel neugierig erkundet und die beiden Entwicklerinnen zum Interview über ihre Arbeit an dem Titel eingeladen. Nun fiel mir ihr Spiel erneut ein, als ich über die Worte von Remek Jusch, dem Entwickler von The Cat Lady, nachdenken musste. Hatten Kerstin Schütt und Verena Hetsch mit ihrer Fabel von den Graumullen einen Weg gefunden, ein Spiel über Depressionen zu machen, ohne Spieler und Spielerinnen potenziell auf die Füße zu treten? Weil es schlichtweg keine Menschen im Spiel gibt und dadurch alles wie eine riesige Metapher, eben eine Fabel wirkt? Ich lud beide zum Interview ein und stellte ihnen genau diese Frage.
Da hast du im Grunde genau den Punkt, dass man das sozusagen nicht im menschlichen Umfeld, nicht im Alltag verortet, sondern halt das Ganze weit weg transportiert, aber trotzdem das auf eine Weise darstellt, die halt Empathie fördert. Also wir können ja, sobald irgendwas Augen und ein Gesicht hat, können wir damit Empathie empfinden. Und wenn es dann halt auch noch so knuffige Mulle sind, dann ja nochmal umso mehr.
Genau, also wenn es nicht direkt Menschen sind, dann fühlt sich halt auch keiner auf den Schlips getreten. Sondern, also mein beliebtes Beispiel ist immer Terry Pratchett, der ja eine Parallelwelt aufbaut, aber halt eigentlich die Probleme der heutigen, unserer sozialen Welt oder unseres Sozialsystems halt auch da reinbricht. Und es ist halt witzig, aber man fängt an, drüber nachzudenken. Und also man hätte es ja dann auch nicht mit Tieren, man hätte es auch mit Form oder irgendwas anderem machen können, aber ich bin gut im Tieremalen, sagen wir es mal so.
Also es gab nie den Moment, wo wir gesagt haben, so nee, vielleicht packen wir es doch in die reale Welt. Und das, da hat sich jetzt auch noch niemand drüber beschwert. Das Einzige, also es gab einen einzigen wirklich singulären Kommentar, wo gefragt wurde so, das geht um Depression. Ja, warum ist das denn so bunt? So, das war das Einzige. Aber ansonsten waren, glaube ich, alle sehr froh, dass es halt bunt und zugänglich und niedlich ist.
Wir wollten halt eben auch kein Spiel machen, was halt so dunkel und grau ist.
Es fühlt sich für uns natürlich an, das auf diese Weise zu machen. Vielleicht ist das das, was wir sagen können. Und wenn man einen anderen Schaffensprozess hat, ist das vielleicht tatsächlich eine Einschränkung. Vielleicht wäre es für uns eine Einschränkung gewesen, hätten Leute zwischendrin gesagt so, ja, aber wenn das jetzt keine Menschen sind, dann kann ich damit nicht anfangen. Und wir hätten dann sozusagen ein reales Setting wählen müssen. Vielleicht wäre das dann für uns die Einschränkung gewesen. Also ich glaube, das ist einfach ein individueller, kreativer Prozess und man selbst arbeitet.
Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass andere Leute festgestellt haben, bevor wir Leute vor den Kopf stoßen, ändern wir lieber das Setting. Weil, also ja, man kann auch mit Spielen provozieren oder generell mit Kunst provozieren. Aber wenn man gerade so eine schweren Themen anspricht, dann möchte man ja möglichst viele Leute ins Boot holen. Und es gibt natürlich halt auch so, also was Kerstin auch gesagt hat, was ich bei unserem Spiel ganz schön finde und was ich auch immer gesagt habe, das würde ich mir davon wünschen, dass das halt auch als Gesprächsanstoßgeber gelten kann. Und du hast halt einfach einen gewissen Menschenschlag, der blockt halt relativ schnell ab, wenn er bestimmte Wörter hört. So, ach. Ne? So. Und wenn man aber dann versucht zum Schreiben, na, ich habe ja dieses Spiel und da ist diese Figur und der geht so und sie zieht sich zurück und dann von hinten heraus sagt, ja, so fühle ich mich halt auch. Und dann, genau, dass man da dann nicht sofort die Leute, die generell anti sind, verliert, sondern halt denen sagt, guck mal, es gibt auch hübsche, bunte Spiele, die ja. Genau.
oder halt auch, wenn man eine jüngere Zielgruppe hat. Also ist jetzt natürlich höchst anekdotisch, ein Freund von mir hat mir erzählt, so ja, für ihn ist das Spiel so an sich nicht so, aber er findet halt das mit den Figuren und so toll, weil so hat er das seinen Kindern erklärt. Also so hat er seinen Kindern Depressionen erklärt. Er hat gesagt, hier, guck mal, da ist dieser Mull und ne. Und das ist dann halt auch so eine Tür, die man da aufmachen kann. Und vielleicht zum Thema Leute vom Kopf stoßen und so. Ich glaube, wann immer man was kreativ schafft und auf eine eigene Weise interpretiert, wird es jemanden geben, der sagt so, nee, so nicht. Wahrscheinlich haben wir die Leute jetzt noch nicht getroffen, die wirklich eine starke Meinung dazu haben, so nicht, wie ihr das macht. Aber das präsenteste Beispiel, was ich da so erlebt habe, ist bei Boyfriend Dungeon, wo es ja dieser eine, oder wo es die Hauptstoryline inkludiert, ein Stalker, im Prinzip, also jemanden, der sehr aufdringlich ist und nicht ein Nein akzeptiert. Und das wird ja auch auf eine gewisse Weise dargestellt und wird, glaube ich, auch schon vorher gewarnt. Und ich habe das gespielt und dachte, ja, ne, das ist halt jetzt so dargestellt worden. Ich fühle mich aber jetzt nicht persönlich angegriffen, auch als jemand, der ähnliche Erfahrungen hat. Aber klar, das ist halt dieses, man läuft immer Gefahr, das zu machen. Die Frage, die sich dann weiter stellt, ist, sollte man das sein lassen? Oder ist es einfach, ne, ist es dann einfach so, dass man nicht jeden zufriedenstellen kann?
Apropos zufriedenstellen, jetzt hat das Team ja diesen klugen Weg gewählt, über eine Metapher, über eine Fabel, über dieses Thema Depression zu sprechen. Ich interessierte mich jetzt trotzdem mal dafür, was denn in Ihren Augen hätte schief gehen können? Was sind denn so die Game Design Fettnäpfchen, in die man treten kann, Ihrer Erfahrung nach, wenn man ein Spiel über mentale Erkrankungen oder genauer Depressionen macht?
Tod. Also bei unserem Spiel kann man ja nicht sterben. Selbst wenn du in Dornen oder irgendwo reinspringst, wirst du praktisch einfach wieder zurück teleportiert. Wir mussten sehr hart gucken, dass die Rätsel nicht gelöst werden können, indem man runterspringt und dann irgendwo wieder neu gespawnt wird. Das war wirklich so ein, okay, es darf nicht ein wir haben es ja nie so genannt, aber es darf halt nicht ein, naja, also der beste Lösungsweg ist. Genau, das ist mir jetzt als erstes eingefallen. Genau, Kerstin?
Dann, während wir designt haben, hatten wir am Anfang es tatsächlich so, das Spiel erst war als ein ambivalentes Wesen, das halt nur manchmal ausbricht, aber ansonsten kann man es auch zur Hilfe benutzen, dass man sozusagen draufspringt. Und unser Gedanke war zuerst damit so, ja, Depressionen sind ja nicht jeden Tag gleich stark, aber was sie nie sind, ist hilfreich. Und da mussten wir das dann halt, oder haben wir das dann halt wieder rausgenommen, weil wir uns dann auch gemerkt haben, so ja, nee, so nicht. Wie wir es dann gelöst haben, war, dass Beel, also ne, die Depressionskreatur, wächst und schrumpft, aber immer da ist.
Also, jetzt haben wir gelernt über die Game Design Philosophie von Duru. Wir haben erfahren, warum es Graumulle statt Menschen sind. Eine letzte große Frage, die ich auch die beiden anderen Entwickler hier in dieser kleinen Doku schon gefragt habe, steht allerdings noch im Raum. Und zwar, ist denn dieses Spiel nun autobiografisch? Hat denn Verena, die in diesem Fall für das Writing zuständig war, eigene Erfahrungen in das Spiel mit einfließen lassen und war vielleicht womöglich deswegen auch besonders nervös, als das Spiel erschienen ist? Oder hatte das Drehbuch eine ganz andere Entstehungsgeschichte? Und das ist Ihre Antwort.
Die Geschichte von Tuli, ne, unserer Graumullin, die an Depression erkrankt, ist nicht meine Geschichte. So war es nie gedacht. Also ich habe, was wir vielleicht auch dazu sagen sollten, ist, dass wir, klar, wenn man selbst betroffen ist, hat man eine gewisse Sichtweise. Aber man muss trotzdem unglaublich viel Recherche machen, wahrscheinlich sogar noch mehr, um halt zu wissen, so, dass du bist nur diese eine Sichtweise. Was mir dann aber später aufgefallen ist, ist, wo ich es dann alles geschrieben habe und dann habe ich es gespielt und irgendwann dachte ich so, Mist, da bist trotzdem auch du signifikant drin. Das heißt, da war schon so ein Verarbeitungsprozess sozusagen auch von meinen eigenen Erfahrungen, weil was Tudi halt ganz stark hat, war was, was ich auch eine sehr lange Zeit stark hatte, ist, oh, ich muss meine Arbeit machen und ich leiste da zu wenig und an meiner Arbeit hängen auch andere Leute, tatsächlich halt auch so im Kontext dieses Spiels, weil die initiale Idee ging von mir aus und dann habe ich gesagt, Verena, wollen wir nicht zusammen? Und dann dachte ich die ganze Zeit so, oh, ich bin ja auch für Verena verantwortlich, was ja auch ne, totaler Quatsch ist. Verena ist eine erwachsene Frau, die kann das selber entscheiden. Aber das sind halt diese Sachen, die halt in Tuli auch ganz stark vorkommen. Dieses so, wenn ich jetzt nicht genug Futter finde, verhungert meinetwegen die ganze Kolonie. Also diese katastrophalen Sachen, die habe ich dann auch tatsächlich bei mir wiedergesehen. Lustigerweise gespiegelt durch das Spiel, was ich selbst geschrieben habe. Also es war, ja, es war wild. Ich glaube nicht, dass die Depression mich irgendwann loslassen wird. Die ist jetzt im Grunde so weit gut, dass ich eigentlich fast symptomlos durch meinen Alltag komme, bis dann halt irgendwann mal so ein Tag ist, wo ich dann wieder in mich selbst reinhorchen muss und sage so, nee, das war jetzt gerade nicht dein Gedanke, der kam von wem anders. Aber bei mir war tatsächlich so, ah ja, das Spiel ist fertig, ne, cool, was ist das nächste Projekt? Weil, ja, weil das ist so die Art, wie ich denke und funktioniere.
Und damit komme ich allmählich ans Ende meiner kleinen Recherchereise und muss noch einmal an diesen Dienstagabend zurückdenken, an dem diese Doku hier ihren Anfang nahm. Nämlich als ich mich auf Steam durch seitenlange Spielelisten klickte, die Geschichten über mentale Erkrankung erzählen, mal autobiografisch, mal frei erfunden, mal irgendwo dazwischen. Es ist schon erstaunlich, wie groß dieser Markt, dieses Genre mittlerweile geworden ist, während Anfang der 2010er Jahre, als The Cat Lady erschien, nur wenige Spiele dieser Art existierten. Wie kommt das? Warum sind Spiele dieser Art, Spiele wie The Cat Lady, Wait, Life is Beautiful und Duro, so beliebt? Meine Interviewgäste haben darauf ganz unterschiedliche Antworten.
I read this book about screenwriting and this guy, he said what we can divide any media into two groups, right? It is pornography and art. And pornography is just for your joy and art, so for, I don't know, to make you think about at least something, right? And pornography is cool. I mean, it's not, like, I don't know, Call of Duty games, right? Probably you not always want to just think all day long. Probably sometimes even to cure some sort of depression, it would be better to shoot things. Yeah. But I think with games where... I can say most of them most likely come from or dark places or personal experiences, and this is where we can find art.
I don't think it's because they talk about mental health purely. I think it's the approach to telling a story about normal people, about people who have no superpowers, who aren't super strong or super beautiful, just people like most people are around us, like we are. People who speak just normal common language, they don't talk about, you know, like magical crystals hidden in some cave. They talk about work, they talk about feelings, they say things that people can relate with, and I think that's the key. The fact that mental health issues are mixed in most of my stories, I think that helps. Yeah, like I said before, it was a big surprise to me how many people have been suffering from all sorts of mental issues. I was not aware, to be honest, that it would resonate with people so much.
weil Spiele Kunst sind. Warum guckt man sich sonst, also man guckt sich ja auch so eine Filme an oder man guckt sich Bilder an, die einem auch so eine Gefühle entstehen lassen. Und Spiele an sich sind ja auch Kunst und haben sehr viele Themen, die sie ansprechen. Und wenn Leute sich das angucken und sagen, ja, es spricht mich an, dann möchte ich das spielen.
Ja, genau. Dann muss man natürlich auch sagen, immer so eine gewisse Neugierde. Weil auch wenn gerade mentale Erkrankungen sind eigentlich allgegenwärtig in unserem Alltag, aber wir sehen sie nicht. Also gerade Depressionen, da sind die Leute ja auch immens bemüht, dass es nicht gesehen wird, weil die so stigmatisiert sind. Und ich glaube, viele Menschen fühlen sich auch erleichtert, dass es einen Raum gibt, wo dieses Stigma dann einfach nicht existiert. nicht existiert, ist vielleicht schon zu stark gesagt, aber wo man sich bemüht, es abzubauen. Bei unserem Spielkontext war zum Beispiel halt auch, dass im Grunde zwar die anderen Mulle, die haben halt positive oder negative Verhaltensweisen gezeigt, die halt schaden oder nicht schaden, aber im Grunde hat auch keiner sozusagen die Depression verurteilt. Also das gab es zum Beispiel bei uns nicht. Und ich glaube, bei anderen Sachen ist es halt auch ähnlich. Man hat so viele Stereotype und so viele Vorurteile, teilweise auch durch das Mediumspiel erst nochmal richtig befeuert. Also wenn man sich überlegt, wie viele Psychopathen in Anführungszeichen oder Leute mit irgendwelchen gefährlich-sadistischen Neigungen gezeigt werden und das auch total unreflektiert. Gibt es eine Psychiatrie in einem Spiel, wo nicht irgendwas Schlimmes passiert? Also ich habe wirklich hart danach gesucht, als ich einen Buchbeitrag gemacht habe und ich habe keins gefunden. Und das ist halt schon sehr erschreckend, weil im Hintergrund ist es immer noch irgendwie da, selbst wenn ich dann in die Notsituation komme, wo ich vielleicht wirklich Hilfe brauche, und mich vielleicht selbst in die Behandlung begeben muss, vielleicht auch sogar in eine geschlossene Einrichtung, wobei geschlossen ja auch immer relativ zu sehen ist. Und dann sind in meinem Hintergrund diese ganzen Bilder von den ganzen Doktoren, die Leute an den Rollstuhl fesseln und Experimente mit denen machen. Und danach sieht man aus wie ein Monster. Ne? Das hilft halt alles nicht. Also vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass wir irgendwann ein Spiel machen über eine Psychiatrie, wo den Leuten tatsächlich geholfen wird.
Das war die Audiodoku Warte, das Leben ist schön. Eine Recherchereise durch die Welt der Spiele über mentale Erkrankungen und einen Besuch in der Welt ihrer Entwickler und Entwicklerinnen. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und würde mich freuen, euch häufiger hier im Podcast-Feed von OKCOOL wiederzutreffen. Wer noch mehr Podcasts von mir und meinem Team hören will, kann über den Link in der Folgenbeschreibung ein Steady-Abo abschließen. Es lohnt sich. Versprochen.